Der Film vor 2 Wochen von Juliana und mit Juliana hieß Unser erster Abschied bis in Ewigkeit. Jetzt kommt Teil 2, unser zweiter Abschied bis in Ewigkeit. Ein Film, der hart ist, der herausfordernd ist, aber der voller Hoffnung ist. Und Hoffnung ist das Thema, das wir in diesem Jahr verbreiten wollen. Ich habe euch im letzten Film von Faces erzählt und das heißt das Projekt Faces und die Unterschrift heißt, die Hoffnung hat viele Gesichter. Juliana gehört absolut dazu mit ihrem Gesicht, mit ihrem Leben, mit ihrer Story, um Hoffnung zu verbreiten. Trotzdem sie 2 Abschiede verkraften musste. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, das ist ein ganz wichtiges Element, auch diese Veranstaltungen, die kommen Ende des Jahres, ist unser Plakatetunnel und wir brauchen Plakate von euch, die ihr irgendwo auf der Welt fotografiert und einfach schickt. Und wenn so ein Plakat so aussieht, das ist fotografiert und dann haben wir es bearbeitet. Da steht drauf, Hoffnung entsteht, wenn wir den Mut haben, sie zu teilen. Und genau das passiert hier bei Superfromm und auch bei den Veranstaltungen von Faces. Ihr macht das Plakat, wir machen den Slogan drauf. Ihr fotografiert, wir bearbeiten das. Und schickt eure Plakate an facesproject.de, das steht jetzt hier. Und da steht alles Weitere, ihr könnt dann die Plakate hochladen, das ist total easy. Aber wir brauchen euer Mitmachen, eure Intelligenz, eure Blicke, uns fotografieren. Ne? Dass wir sagen können, Hoffnung entsteht, zum Beispiel, wenn wir den Mut haben, sie zu teilen. Dieser Film macht Mut, obwohl er erstmal durch ein Tal durchgeht. Es ist Hoffnung, die so greifbar ist. Und das ist grandios. Und deswegen machen wir Superfromm und deswegen kommt jetzt Ende des Jahres Faces.
In der Schwangerschaft war es diesmal so, dass alles gut aussah und der Arzt kannte auch unsere Vorgeschichte und hat deshalb auch immer wieder gut geguckt und dann kam sie auch nach 40 Wochen auf die Welt, das war dann unsere Tochter Linelle und im Krankenhaus war noch alles gut, also sie wurde untersucht, sie wurde durchgecheckt und wir waren 4 Tage im Krankenhaus und am 4. Tag wurden wir mit der U2 unterlassen und es wurde alles abgehört, ihr Herz. Alles wurde durchgecheckt, so wie man es normal macht. Mhm. Und es war alles gut. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Und dann ist sie 1 Woche alt geworden. Und in dieser als sie 1 Woche alt war, in der Nacht, war sie auf einmal total unruhig. Das fing schon am Abend an, dass sie total viel geweint hat. Und davor die Tage hat sie sonst wirklich nur geweint, wenn sie Hunger hatte. Und das war's. Und dann habe ich sie gestillt und dann war wieder alles gut. Und diesmal hat sie geweint und geweint und ich habe sie versucht zu stillen und sie hat sich immer wieder weggedreht und hat nicht getrunken. Und ich habe erstmal gedacht, das sind Koliken. Die hat bestimmt so Bauchschmerzen oder so. Vielleicht habe ich was Falsches gegessen oder so, dass sie Luft im Bauch hat. Ja, und das ging aber die ganze Nacht so. Also sie hat die ganze Nacht über immer wieder geschrien. Dann wollte ich sie immer anlegen und es hat nicht geklappt. Sie hat sich wieder weggedreht und so wie sie geschrien hat, habe ich gedacht, Schreie nach Schmerzen, ne? Und ich habe dann so ein Wärmekissen auf ihr Bauch gelegt und dachte, irgendwie diese Koliken müssen ja weggehen. Und dann war es schon früh am Morgen und mein Mann ist schon zur Arbeit gefahren. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. Sie weint immer. Sie ist zwar immer wieder auch eingeschlafen, aber dann nach kurzer Zeit wieder wach geworden und so schreiend, ne? Und dann habe ich meine Mutter angerufen, habe gemeint, ey, Linelle, geht's nicht gut? Kannst du bitte schnell zur Apotheke fahren und so Tropfen gegen Koliken holen und dann schnell hier hinkommen? Und sie war ganz schnell da und bei uns. Und in der Zeit machte ich die Rouladen hoch nach der Nacht und auf einmal sehe ich, dass ihre Haut wirklich total blass war. Das habe ich in der Nacht so nicht gesehen, weil es natürlich dunkel war und ja, nur so ein Nachtlicht. Und ich sehe, ihre Haut ist so blass und das kam mir schon echt komisch vor. Und dann kam meine Mama und sie guckte sie auch an und sie sagt, oh, die sieht nicht gut aus. Und ich habe ihr dann gezeigt, dass sie sich nicht anlegen ließ. Und dann wusste ich schon, irgendwas stimmt nicht. Und dann fingen bei mir schon an, die Tränen zu laufen. Und meine Mama meinte, ruf doch deine Hebamme an. Und ich rief dann an und habe dann sofort echt schon panisch, gesagt, irgendwas stimmt nicht, du musst kommen. Die atmet ganz komisch und die ist total blass. Und dann hat sie am Telefon nur gefragt, Juliana, guck einmal, hat sie ein blaues Nasen-Mund-Dreieck? Und ich wusste nicht, was heißt denn blaues Nasen-Mund-Dreieck? Also hier blau oder wie? Und ich guckte sie nur an und dann war es klar, was ein blaues Nasen-Mund-Dreieck ist.
Nämlich?
Nämlich, das dass es hier blau ist. Mhm. Und dann meinte ich, das hat sie. Und meine Hebamme sagte nur, Juliana, jetzt keine Panik kriegen, aber auch keine Zeit verlieren. Pack nur das Nötigste ein und fahr direkt in die Kindernotaufnahme. Nicht den Krankenwagen kommen lassen, das dauert zu lange. Fahr direkt in die Kindernotaufnahme. Ja, und dann habe ich nur noch geweint. Ne? Also dann habe ich alles eingepackt unter Tränen am Zittern. Und ich habe gedacht, das kann ja nicht sein. Was passiert hier? Und dann, ja, mein Mann war ja auf Arbeit. Das heißt, ich hatte eigentlich kein Auto. Und dann rief meine Mama aber meinen Papa an und der kam sofort mit dem Auto und wir haben meinen Sohn und Linnell eingepackt, sind in die Kindernotaufnahme und dort bin ich auch schon panisch rein und die haben mich nur gesehen und haben sofort gefragt, was ist los? Und ich habe denen nur den Maxi-Cosi so hingehalten und die haben sie sofort ins Zimmer gepackt, ausgepackt, abgehört und dann war es, also dann fing die an mit Fragen, was ist passiert, wie alt ist sie, hat ihr Frauenarzt ihnen in der Schwangerschaft gesagt, dass irgendwas mit ihrem Herzen ist. Und ich dachte, was sind das für Fragen? Und dann habe ich immer wieder geweint und habe gesagt, wir haben schon ein Kind verloren, wir können nicht noch eins verlieren. Und die guckten mich nur sehr mitleidig an und meinten, ihr habt schon ein Kind verloren? Ja, und dann wurden wir aber zwischendurch wieder rausgeschickt und dann kamen sie direkt auf die Intensivstation.
Dein Mann war wieder da?
Dann habe ich in der Zeit schon meinen Mann immer wieder kontaktiert und er kam dann, als sie schon auf Intensivstation war von der Arbeit. Genau, er war ein bisschen weiter unterwegs. Ja, und dann, ja, mein Mann fragte auch total verwirrt, was heißt denn, es sieht ernst aus? Ja, keine Ahnung, was das heißt, aber es sieht ernst aus.
Ich sage nur das, was die mir sagen.
Ja. Ja, und das, also die Fragen waren halt auch einfach gruselig, ne? Hat Ihr Frauenarzt Ihnen schon etwas gesagt übers Herz? So, nein, was soll er gesagt haben? Und ja, und dann auf der Intensivstation meinten die auch, wir wissen noch nicht genau, was da los ist, aber irgendwas ist mit ihrem Herzen. Und dann mussten wir aber immer wieder raus und dann irgendwann wurden wir gerufen. Und meine Eltern warteten in der Zeit draußen im Wartebereich mit unserem Sohn. Und während wir dann wieder draußen warten mussten, kam eine Krankenschwester vorbei und meinte nur so beim Vorbeigehen, ja, der Transport wird vorbereitet. Und wir guckten nur, was für ein Transport. Ach so, Sie wissen noch nichts? Oh, dann wird Ihnen der Arzt gleich was sagen.
Ja. Juliana, wie schafft man das?
Ja, in dem Moment muss man erstmal nur funktionieren, ne? Mhm. Dann wurden wir irgendwann reingerufen und der Arzt sagte dann, Ihr Herz ist extrem erweitert und es pumpt nur noch ganz schwach. Diese Erweiterung, das war bei der linken Herzkammer und die war extrem wie angeschwollen. Ne? Und ja, es pumpte ganz, ganz schwach. Und sie meinten dann, wir kennen uns hier nicht gut aus mit Herzen. Sie muss auf jeden Fall in die Herzklinik nach Bad Oeynhausen. Das war die Klinik, wo wir die Nachricht über Samuel bekommen haben, dass er nicht lange leben wird. Ja, und dann hieß es, im Krankenwagen ist nicht genug Platz. Sie müssen vorfahren, wir kommen mit dem Krankenwagen hinterher. Ja. Und dann kam sie in die Klinik und wir mussten in einem Elternzimmer warten. Und weil sie ein Neuzugang war, durften alle Eltern, die ihre Kinder auf dieser Herzklinik, das war eine Intensiv-, eine Kinderintensivstation, so. Da waren also nur Intensivfälle, die am Herzen irgendwas hatten, und zwar Kinder, ne? Und alle Eltern, die auf dieser Station ihre Kinder hatten, die mussten jetzt alle in diesem einen Elternbereich warten, wo wir auch warten mussten. Und dann wurde getuschelt, weil da gab es immer eine strenge Mittagspause. Keine Eltern durften während der Mittagszeit auf die Station, sondern alle mussten im Elternzimmer warten oder außerhalb und durften erst wieder rein, wenn die Tür geöffnet wurde. Und so saßen jetzt alle Eltern fest. Die Mittagspause war schon lange vorbei. Eigentlich hätten die wieder zu ihren Kindern gedurft. Aber weil ein Neuzugang aus Paderborn kam, durften die nicht rein. Und dann wurde da im Elternzimmer die ganze Zeit getuschelt. Neuzugang aus Paderborn. Wer kann das sein? Was kann das sein? Irgendwann fielen dann die Blicke auf mich und meinen Mann. Seid ihr der Neuzugang aus Paderborn? Wir nickten dann nur. Und dann wurden wir so ein paar Fragen gestellt, aber wir waren nicht in der Verfassung, da mit den Eltern zu reden. Ne? Ja, dann schickten die uns tatsächlich eine Psychologin irgendwann in das Elternzimmer, das voll war mit Eltern. Und die sollte uns dann ein paar Fragen stellen. Haben Sie Angst um Ihr Kind? Fragte sie. Haben Sie Angst, dass es stirbt? Solche Fragen sollten wir da fragen.
Vor versammelter Mannschaft. Mhm.
Ja, und wir haben nur so abweisend, wie es nur ging, versucht zu antworten, weil uns überhaupt nicht danach war. Und
ich will alle meine Tochter sehen.
Ja, und durften wir nicht. Ne? Wir saßen da, ich glaube, insgesamt 3 Stunden lang und haben darauf gewartet, dass sie versorgt wurde auf der Station, damit wir wieder rein dürfen zu ihr. Ja, alle Eltern meinten im Nachhinein zu uns, diese Psychologin war ja total unsensibel. Wie konnte die euch solche Fragen stellen? Aber ja, so war das.
Und dann ging die Tür auf.
Dann irgendwann wurden wir aufgerufen und dann kamen wir zu unserer Tochter und sie war komplett verkabelt. Der Anblick war echt gruselig. Überall gingen irgendwelche Schläuche raus aus der Nase. 2, dann war hier ein Riesenpflaster. Die haben anscheinend versucht, hier einen Zugang zu legen und das hat nicht funktioniert. Wir haben erst Tage später gesehen, wie blau und grün da alles war, weil die versucht haben, da durchzukommen und das nicht funktioniert hat. Am Kopf war ein Riesensticker mit so einem Kabel rein und da gingen die Schlafmedikationen durch. Und ansonsten überall piepte irgendetwas, irgendwo waren irgendwelche Sensoren und so weiter. Und alle möglichen Monitoren, die irgendwas anzeigten und so. Ja. Und dann fing erstmal wieder eine richtig schwere Zeit für uns an.
Wie lange?
Sie hat dann auf der Station noch 2,5 Wochen gelebt. In dieser Zeit haben die Ärzte immer wieder gesagt, dass sie überhaupt nicht verstehen, warum ihr Herz so krank ist. Weil ein Herz von einem Neugeborenen wird nicht einfach so schwach und fängt an, so schwach zu pumpen. Und die waren total ratlos, wir waren total verzweifelt. Wir mussten uns an Besuchszeiten halten. Ich durfte nicht bei ihr bleiben. Wir mussten immer wieder nach Hause fahren und wir durften dann in ein Elternhaus, das daneben war, so ein Ronald McDonald Haus. Aber wir hatten erstmal noch keinen Platz da bekommen. Das heißt, wir mussten auch pendeln und uns an diese Besuchszeiten halten, auch an diese Mittagspause, wo wir dann immer raus mussten.
Nach 2,5 Wochen ist sie verstorben. Ja. War sie dabei?
Ja. Also in der Zeit waren die erstmal nur ratlos und meinten, wir werden so Proben nehmen von dem Herzen. Vielleicht wird uns das ja irgendwie Aufschluss geben über etwas. Und die Ergebnisse kamen dann irgendwann und dann meinten die, also die Herzzellen sind so kaputt, ihr Herz wird nicht mehr in Ordnung. Also ihr dürft jetzt bald Abschied nehmen von ihr. Und davor haben die Medikamente sie am Leben erhalten. Genau, sie wurde komplett beatmet, weil sie überhaupt nicht mehr alleine atmen konnte. Und dann, als man uns das mitgeteilt hat, nach zwei Wochen und ein bisschen, ab dann haben die gesagt, okay, jetzt wissen wir, dass sie nicht leben wird. Jetzt müsst ihr euch nicht mal an die Besuchszeiten halten. Dann hatten wir auch schon einen Platz in dem Elternhaus bekommen, wo wir übernachten durften auch. Und genau, also die, ab dann durften wir sogar auf ein Einzelzimmer mit ihr, weil davor war sie tatsächlich mit 4 anderen Kindern immer auf einem Zimmer. Das heißt, wir saßen da immer Eltern, alle am Bett ihres Kindes und hatten überhaupt keine Privatsphäre. Und ab dann, wo wir wussten, jetzt werden wir Abschied nehmen und unser Kind wird sterben, ab dann hatten wir ein Einzelzimmer. Und erst dann durfte ich sie tatsächlich auf den Arm nehmen. Weil davor haben die immer gesagt, das sind zu viele Kabel und da könnte was abknicken, das wäre zu gefährlich. Und ich hatte so Sehnsucht, sie einfach zu halten, nicht immer nur so daneben zu stehen, ihre Hand zu halten oder so. Ich hatte so Sehnsucht, sie zu halten. Und einmal kam auch eine Krankenschwester und meinte so, haben Sie sie schon mal gehalten? Und ich habe nur gesagt, hey, das darf man hier doch nicht. Ach, dann sagen wir einfach, das Spannbettlaken ist schmutzig und dann dürfen Sie sie so lange halten. Und dann dachte ich, das kann ja wohl nicht sein, ne? Und dann habe ich beim nächsten Mal wieder versucht, so können wir sagen, das Spannbettlaken ist schmutzig und ich darf sie wieder halten. Und die andere Krankenschwester war dann eiskalt, nö, können wir nicht sagen. Ja, aber erst als wir dann wussten, sie wird es nicht schaffen, dann durfte ich sie halten.
Juliane, Das sind die Fakten. Das ist die Erzählung. Wie tief kann man abstürzen?
Also wir haben die ganze Zeit gedacht, wir sind irgendwie im falschen Film. So. Mhm. Wir dachten, Gott, nach einem Kind, das war schon zu viel für uns. Und wir hätten nie gedacht, dass uns das noch einmal passieren wird. Und wir haben die ganze Zeit gedacht, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Also nicht sterben. Wir dachten vielleicht, ja, vielleicht wird sie irgendwie ein herzkrankes Kind dann sein. Ne? Und irgendwie müssen wir dann ständig, wenn das Gröbste überstanden ist, zur Herzklinik oder so. Ne? Aber dass sie wirklich sterben würde, daran haben wir versucht, die ganze Zeit nicht zu denken, obwohl das natürlich immer wieder hochkam. Ja. Und dann war es aber auch so, also wir, als wir Abschied nehmen durften, waren wir dann auch den ganzen Tag bei ihr. Und dann fing sie auch wieder an mit der Beatmung, hat sie ja keine Stimme gehabt, weil das liegt ja direkt auf den Stimmbändern. Das heißt, wenn sie geschrien und geweint hat, hat sie immer stumm geweint. Das war auch echt schwer anzusehen. Also ihr ganzer Körper hat eigentlich geschrien und ihr Mund ging auf, aber es kam kein Ton raus. Und als sie von der Beatmung genommen wurde, dann hatte sie auf einmal wieder eine Stimme. Und dann ging es ihr aber auch erst wieder schlechter. Das heißt, dann fing sie erst wieder an zu weinen. Und das war echt schwer wieder zu sehen, dass sie dann echt geschrien hat und Schmerzen hatte. Das war wirklich auch anders als bei Samuel. So bei Samuel war der Abschied immerhin friedlich, ne? Und bei ihr, sie hat dann wieder so viel geweint und wir haben dann immer wieder die Ärzte angeklingelt und gesagt, sie braucht mehr Schmerzmittel, sie braucht mehr Morphium. Ja, wir schrauben es schon hoch. Ja, das ist nicht genug, sie schreit immer noch. Und die kamen dann immer wieder, ja, okay, wir schrauben es noch mehr hoch. Und dann haben wir weiter geklingelt, sie schreit immer noch und sie hat Schmerzen. Ja, okay, wir schrauben es noch höher. Und ich weiß nicht, wo es am Ende war, aber die kamen immer wieder und haben es hochgeschraubt, bis sie irgendwann nicht mehr geschrien hat. Ja, aber dann war es von der Atmung eindeutig, dass sie noch an dem Tag versterben wird. Also es war dann der 11. März und meine Eltern waren dabei, meine Schwester war dabei, mein Mann und ich. Ich hatte sie auf dem Arm und zum zweiten Mal ist eins meiner Kinder auf meinem Arm verstorben und hat den letzten Atemzug genommen. Ja, und diesmal waren es nicht nur ich und mein Mann, die getrauert haben, sondern dann war noch unser Länder, der löcherte uns dann mit Fragen. Er war 2,5 und eigentlich noch total klein, aber jetzt so viele Fragen gestellt und fragte dann immer wieder, was macht sie denn jetzt im Himmel? Und passt gut, Gott gut auf sie auf im Himmel? Und hat sie dort auch ein Bobbycar wie ich im Himmel? Und als dann Weihnachten kam und ich ihn nach Geschenken fragte oder nach Wünschen, dann fragte er, können wir uns nicht Linell zurückwünschen von Gott?
Ach.
Das war echt auch immer wieder schmerzhaft. Wir haben immer wieder gesagt, so für uns ist es schon schmerzhaft, das durchzumachen. Aber dann noch zu sehen, er trauert auch. Und er hat auch immer wieder Fragen gestellt, warum bin ich alleine? Ich habe doch einen Bruder und eine Schwester. Warum bin ich alleine und ich habe niemanden zum Spielen? Und wenn wir zu anderen fuhren, die Geschwister hatten, fragte er anschließend am Abend immer, warum haben die sich denn und ich habe niemanden? Und dann haben wir immer gesagt, wir wissen nicht, warum Gott das so wollte. Aber irgendwie wollte er Samuel und Linell bei sich haben im Himmel. Ne? Und es war ein schwacher Trost, aber andererseits hatten wir so viele Gespräche über den Himmel mit ihm, die ich jetzt auch im Nachhinein gar nicht missen wollen würde, weil es waren so wertvolle Gespräche. Er hat auch super früh einfach, ja, eine Beziehung zu Gott gehabt. Ne? Er hat mit 3 Jahren hat er ganz bewusst gesagt, Mama, ich möchte Gottes Freund werden und Gott soll mir meine Schuld vergeben, dass ich sein Kind werde. Ne? Das hat er ganz, ganz klar so gesagt. Und ich glaube, das hätten wir so nicht mit ihm so früh gehabt, wenn er das nicht so erlebt hätte, ne? Mit seiner Schwester auch. Ich meine, da waren nicht nur positive Sachen, da waren dann auch negative Ängste, die er entwickelt hat, einfach aufgrund der Geschichte, ne? Wenn er mal Fieber hatte und ich gemerkt habe, oh Len, du hast einen Ausschlag, dann bekam der Panik, ne? Meinte, kann man daran sterben? Und wenn ich ihm eigentlich beibringen wollte, so wir können zu Gott mit allem kommen, er nimmt uns unsere Sorgen, dann war es so, ja, aber Linell hat er doch auch sterben lassen. Ich könnte ja auch sterben, wenn ich jetzt einen Ausschlag habe und das irgendwas Bedrohliches ist, ne? Ja. Das heißt, das hat auch was mit ihm gemacht, ne?
Was er mit Sicherheit auch noch mit sich rumtragen wird.
Ja. Ja. Ja.
Wie verändert sich ein Leben dadurch, Juliana?
Sehr.
Wie verschieben sich Prioritäten?
Also die Perspektive war extrem auch auf den Himmel, ne? Mhm. Wir hatten so eine Sehnsucht nach dem Himmel.
Ja.
Auch Len, also der dann gesagt hat, so im Himmel werden wir endlich Familienkuscheln machen, hat er immer gesagt.
Wow.
Ja.
Mhm.
Ja, und irgendwie wird das Irdische ganz viel, wird einfach unwichtig, ne? Ja, aber ich habe dann so, bei Linnell habe ich gemerkt, so, das ist jetzt Trauer, das ist mir alles zu viel. So bei Samuel haben wir das, haben mein Mann und ich viel miteinander einfach geredet, ne? Mhm. Und das so für uns verarbeitet. Aber nach Linnell habe ich gemerkt, okay, jetzt fangen wir an, mit der Trauer ein bisschen unterschiedlich umzugehen. Mein Mann konnte nicht mehr ganz so gut darüber reden und ich merkte, ich brauche das aber. Und deshalb bin ich dann zur Seelsorge gefahren. Und meine Seelsorgerin, die war übrigens auch bei dir.
Das nicht sagen. Deine Seelsorgerin war bei mir.
Mhm.
Ich weiß nicht mehr.
Die Oksana.
Ach.
Ja, bei ihr war ich dann. Und das hat wirklich sehr, sehr gut getan. Wir haben viel über mein Gottesbild geredet und ich durfte so ein bisschen erkennen.
Sie hat ja auch
ihren Sohn. Der Micha ist an der Folge von Masern gestorben, genau. Ja, und der Austausch war wirklich sehr, sehr wertvoll und für mich richtig, richtig gut. Das hat mir sehr geholfen. Genau, also ich habe dann auch gemerkt, so bei Samuel, da haben wir oft so gehadert mit diesen Bibelfersen auch, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, weil wir dann immer wieder gedacht haben, wie macht man das denn praktisch, ganz praktisch, wie sieht das aus, sich von Gott erquicken zu lassen, wenn es einem wirklich schlecht geht?
Ganz schlecht.
Mhm, ganz schlecht geht. Und bei Linnell habe ich dann immer mehr gemerkt, so der Schmerz wird bleiben oder dieser Verlust, die Lücke, die wird auf jeden Fall bleiben. Aber Gott möchte, dass ich ihn reinnehme. Und trotzdem mitnehme und ihn nicht von mir stoße und sage, so, das hast du mir angetan oder so, ne? Sondern, dass ich sage, Gott, das tut so weh, hilf mir, das zu tragen. Und ich durfte das wirklich bei Linnell viel, viel mehr erleben. Dass ich Gott einfach mit reingenommen habe in meine Trauer und dass der Schmerz dadurch nicht weg war, aber erträglicher. Und im Psalm 23 heißt es ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich habe immer gedacht, mangeln, also mir fehlen schon meine Kinder hier. Wie kann ich denn sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, wenn sie eindeutig fehlen und ich hier einen Mangel habe auf der Erde? Und ich habe dann mehr erkannt, so, aber bei Gott gibt es keinen Mangel. Hier auf der Erde werde ich definitiv, wir werden uns Verluste begegnen oder Mangel, aber bei Gott gibt es das nicht und seine Gnade ist so, so groß. Und in dieser Trauer nach Linnell, 4 Monate nach ihrem Tod wurden wir angerufen von der Herzklinik, dass jetzt genetische Ergebnisse da sind, die man untersucht hat nach der Biopsie. Und wir sollten dahin fahren und uns die Ergebnisse anhören. Und wir dachten, hat ja eigentlich keine Relevanz, wenn wir jetzt wissen, was sie hatte. Aber hatte tatsächlich eine große Relevanz, weil man teilte uns mit, sie hatte ein Syndrom. Und dieses Syndrom kommt zustande aufgrund der Genetik von mir und meinem Mann. Das heißt, wir haben immer die Wahrscheinlichkeit von 25%, dass wir wieder ein Kind kriegen mit genau diesem Syndrom, das Linnell hatte.
Dann habt ihr auf jeden Fall ein Wunderkind.
Ja, genau. Das wurde uns dann auch erstmal richtig bewusst, dass Len eigentlich überhaupt nicht selbstverständlich ist, sondern absolut ein Wunder. Dieses Syndrom, das sie hatte, da stirbt man nicht unbedingt dran, aber diese Herzmuskelschwäche, die kann eine Folge davon sein und dann kann es natürlich tödlich ausgehen, ne, für das Kind. Und dann war für uns klar, okay, wenn es so riskant ist, dann dürfen wir auf keinen Fall keine Kinder mehr kriegen. Ne?
Mhm.
Und mussten das dann abschließen und ich habe immer wieder gemerkt, boah, ich habe so einen Kinderwunsch, aber ich darf auf keinen Fall Kinder kriegen, weil das gefährlich für uns ist. Und dann fing ich an zu beten, Gott, lass mir an deiner Gnade genügen. Ich will, dass du mich komplett ausfüllst und dass du für mich genug bist und nicht dass ich immer Wünsche habe nach noch gesunden Kindern oder ja, das wird mich hier eh nicht ausfüllen, ne? Und die Verluste, die Lücken bleiben und deshalb wird auch ein weiteres Kind mich nicht glücklich machen und trotzdem ging dieser Wunsch nicht weg, ne? Und ich und mein Mann, wir haben dann gesagt, okay, das ist zu riskant. Familienplanung müssen wir abschließen. Mhm. Und trotzdem hat das in uns weitergearbeitet. Jeder dann für sich, weil wir hatten beide nicht mehr den Mut, darüber zu reden, weil wir einander auch nicht beeinflussen wollten. Und nach einem Jahr führten wir dann doch irgendwann ein Gespräch über diesen Kinderwunsch. Und dann sagte mein Mann, guck mal, es lässt uns nicht los. Lass uns jetzt eine Woche lang fasten und beten und Gott soll uns dann eine Antwort geben, ob wir noch ein Kind kriegen sollen oder nicht. Und ich dachte, okay, fasten und beten kriege ich hin. Aber wie Gott...
Aber alles andere...
Ja, wie soll Gott uns eine Antwort schicken, so im Himmel am besten schreiben, ja, werdet nochmal schwanger oder so. Aber, deshalb habe ich die Bibel mit. Ich lese dir mal vor, was ich in der Zeit, in der einen Woche...
Ich bin echt gespannt.
...gelesen habe in der stillen Zeit. Also jeder, mein Mann hat für sich in der stillen Zeit weitergelesen, wo er war, und ich für mich. Und in dieser einen Woche... Wir haben ja versucht, auch auf Gottes Reden zu hören. Und dann stoße ich auf einmal auf folgende Stelle. Das ist in Jesaja 65 und dann ab Vers 20. Es soll dort dann keinen Säugling von nur wenigen Tagen mehr geben, der seine Tage nicht erfüllt. Und ich war natürlich beim Wort Säugling schon total so Herzklopfen. Gott, redest du hier gerade zu mir? Wir fragen ja gerade nach einem Baby. Und dann in Vers 23, nicht vergeblich sollen sie sich mühen und nicht Kinder für einen frühen Tod zeugen. Nein, sie werden ein Geschlecht der Gesegneten des Herrn sein und ihre Sprösslinge mit ihnen. Und das war, das schlug richtig ein. Und ich dachte erstmal so, Gott, bitte, meinst du das ernst? Dann zeig mir das, sag mir das. Aber mein Herz, das schlug so laut.
Ja.
Das war für mich irgendwie so eindeutig Gottes Reden. Und einerseits ist das hier eigentlich eine Verheißung fürs Volk Israel, fürs tausendjährige Reich. Kann ich das jetzt einfach so auf mich beziehen, war so meine Frage. Da fängt
gleich die theologische Diskussion im Kopf an, gell?
Genau. Und dann irgendwann kam mein Mann und dann meinte ich, komm, ich muss dir mal eine Stelle zeigen, die ich gelesen habe. Das ist doch nicht normal. Sowas steht doch nicht einfach so in der Bibel. Ich wusste es vorher nicht. Und dann zeigte ich ihm das und dann sagt er, Jana, soll ich dir zeigen, was ich gelesen habe? Und er hat im Neuen Testament gelesen und die Stelle wissen wir tatsächlich nicht mehr, die er gelesen hat. Wir wissen nur, dass das eine extreme Zusage war und die uns auch komplett umgehauen hat. Und dann hat er gesagt, Jana, wollen wir einen Versuch wagen? Ja, und dann haben wir einen Versuch gewagt und haben gedacht, wir vertrauen jetzt einfach Gott. Und wenn es wirklich nochmal irgendwie ein Kind sein sollte mit diesem Syndrom, dann werden wir das mit Gottes Hilfe auch nochmal irgendwie packen. Ne? Aber wir werden es jetzt versuchen. Und in dieser Zeit bin ich immer wieder schweißgebadet nachts aufgewacht mit einer Panikattacke und dachte, was haben wir nur gemacht? Sind wir denn doof? Das ist für das Volk Israel und nicht für mich. Und dann kam aber meine Mama und meine Schwester an einem Tag zu mir zum Frühstück und meine Schwester meinte, Mama, willst du Juliana den Traum erzählen, den du hattest? Und Mama guckte nur so und ihr war das so ein bisschen unangenehm, weil sie wusste, dass wir schmerzhaften Kinderwunsch haben. Wir dürfen nicht, aber wollen am liebsten. Und dann sagte sie, ja, ich habe geträumt, dass ihr beide mir mitteilt, dass ihr schwanger seid. Und dann sagte meine Schwester nur so, für meinen Teil stimmt das. Und hat mir damit mitgeteilt, dass sie schwanger ist. Und ihr war das auch ein bisschen unangenehm, weil sie mich damit auch nicht irgendwie, verletzen wollte. Mhm. Und ich wusste nur, wir haben es bereits versucht, ich könnte auch schwanger sein, aber wir wissen es noch nicht genau. Und habe dann erstmal nichts gesagt, aber das war für mich schon tatsächlich auch Gottes Reden mit diesem Traum. So wahrscheinlich bin ich jetzt auch schwanger. Und dann war ich tatsächlich schwanger. Und dann haben wir auch meinem Frauenarzt sofort gesagt, so, wir wollen es diesmal rechtzeitig wissen, hat das Kind dieses Syndrom oder nicht, damit wir uns darauf vorbereiten können. Deshalb haben wir dann wieder eine Fruchtwasseruntersuchung gemacht, weil wir wussten, wie riskant es ist. Und in der 16. Woche kam dann der erlösende Anruf und mein Frauenarzt rief mich an. Und an der Stimme habe ich es diesmal auch wieder gehört. Und er meinte, Frau Nachtigall, ich habe gute Nachrichten, Ihr Kind ist gesund. Ja, und dann haben wir unsere Nayla bekommen.
Super.
Ja. Ja, und das war eigentlich so unser Happy End. Diese Verluste, die bleiben auf jeden Fall. Aber Gott hat uns so beschenkt mit den beiden, die gesund sind, wie wir aufwachsen dürfen, sehen dürfen.
Und euer Sohn ist glücklich ohne Ende, gell?
Er wollte unbedingt eine Schwester und er hat sie bekommen, ja.
Wie heißt sie?
Nayla.
Nayla.
Mhm. Heißt Mädchen aus dem Himmel. Ein absolutes Geschenk.
Ja, Liana, ich könnte jetzt weiterfragen und lass das.
Mhm.
Weil das alles für sich spricht, was du erzählt hast. Und auch deine Ängste, das wurde ja so deutlich, muss man nicht zerreden. Danke, dass du gewartet hast.
Sehr gerne.
Und danke, dass du uns dein Herz aufgemacht hast. Es ist sehr bewegend.
Das freut mich.
Für mich. Wie es den Zuschauern geht, weiß ich nicht, aber ich kann ja nur für mich reden. Ich mache jetzt auch gar nicht mehr meine Fragen, sondern nur noch das Buch.
Mhm.
Das hast du mitgebracht. Mhm. Und,
genau, das habe ich auch nur deshalb zweimal gelesen, weil das einfach lyrische Texte sind. Die sind sehr kurz, die kann man schnell lesen, immer wieder reinschauen.
Frau ist Liebe, ja. Von Christine Heinzmann.
Ja, sie hat auch ein Kind verloren, im Alter von ungefähr einem Jahr. Und ja, das, ich finde, es ist auch eine gute Geschenkmöglichkeit für verwaiste Eltern.
Mhm. Ja. Und was kommt aufs Plakat?
Lass dir an seiner Gnade genügen, nur in ihm findest du Erfüllung.
Dankeschön.
Sehr gern. Danke auch.
Vielen Dank für das Anschauen dieses Filmes. Teilt den Beitrag, schickt ihn hinaus in die Welt, damit andere Hoffnung bekommen, damit sie getröstet werden und wieder ein Licht haben in ihrem Leben. Denn die beiden Filme, Teil 1, unser erster Abschied bis in alle Ewigkeit, und Teil 2, unser zweiter Abschied bis in Ewigkeit, das sind Mutmachfilme, trotz der Schwere, die da drin vorkommt. Unterm Strich ein fettes Mutmach-Geschichte. 2 Wochen, neuer Film, und bis dahin bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.